What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Creatives, dem Spin-off von What's Next Agencies, in dem Bärbel Unkrich von der Campaign Germany und ich mit kreativen Größen unserer Branche über die Zukunft von Kreativität diskutieren. Wir sitzen hier heute in unserem kleinen, muckeligen Remote-Studio mit Luitgard Hagel, seit 2024 CCO von Saatchi & Saatchi zusammen. Liebe Lu, wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute unser Gast bist und wir einen kleinen Blick über den Tellerrand mit dir zusammenwerfen können.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, hallo, auch von mir in die Runde. Lu, wir steigen direkt ein. Du hast im Vorgespräch gesagt, Mensch, du würdest ganz gerne mal ein bisschen über Mut sprechen. Das finden wir super. Mut ist ja mehr als ein Modewort und wird heute dringender gebraucht denn je. Was genau meinst du denn mit Mut? Warum ist dir das wichtig? Wie definierst du das?
Ja, also tatsächlich war es im Vorgespräch so, dass ich mich auch wieder so ein bisschen gegen diese inflationäre Nutzung von dem Wort wehren wollte. Weil, also da wird natürlich immer sehr gerne danach geschrien, wenn man merkt, die Arbeiten sind vielleicht kreativ nicht da, wo man sie gerne hätte. Und dann schreien die Agenturen nach mutigen Kunden und die Kunden schreien nach mutigen Agenturen und mutigen Kreativen und mutigen Mediaagenturen und so weiter. Aber tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass wir bei Kreation gar nicht so sehr über Mut sprechen müssen, sondern eher darüber, was passiert denn eigentlich, wenn Kreation in Anführungszeichen nicht mutig ist, ne? Dann sieht die nämlich keiner. Und ich finde, das ist eigentlich ziemlich mutig, dafür Geld dann auszugeben und auch noch Media dahinter zu legen. Und über diese Disbalance, wie wir das Wort nutzen, wollte ich tatsächlich gerne mal wieder sprechen oder vielleicht überhaupt erstmal sprechen.
Was glaubst du denn, wenn, also ich sag mal so, aus Agentursituationen kommt, sagt man natürlich immer schnell, ne, ja, das liegt daran, dass die KundInnen einfach nicht mehr so mutig sind, ne? Budgetäre Restriktionen, Absicherungsmodus. Glaubst du, dass die Agenturen nicht mehr so sehr ihre Muthausaufgaben machen oder dass es schon sehr stark auch von den Kunden kommt und stärker eingehegt, eingepfercht wird, vielleicht auch nicht mehr proaktiv gefordert?
Also es wird sicherlich weniger gefordert oder beziehungsweise wenn man schon darüber spricht, man müsste wieder mutiger werden, das riecht dann schon sehr nach einem Lippenbekenntnis. Ne? Also Menschen, die generell dazu neigen, das in Anführungszeichen mutigere zu tun, die fragen nicht danach, die machen das dann oder die suchen das dann einfach aus oder sagen, das ist mir zu langweilig, mach das bitte nochmal, du. Mhm. Solche Kunden gibt's auch, das ist ganz toll. Aber es muss natürlich auch einen Grund haben. Wir machen ja nicht Kreationen mutiger, lauter, überraschender, weil das an sich einen Selbstzweck hat, sondern auch, damit uns wieder zugehört wird. Ne? Und dann heißt ja mutig nicht automatisch, dass es Gaga ist oder dass es mehr Kunst ist, sondern dass es einfach in irgendeiner Art und Weise die Leute mehr trifft und überraschender ist. Und Relevanz hat halt eben nicht nur was damit zu tun, wann ich die Leute am richtigen Zeitpunkt erwische, sondern auch damit, dass ich ihnen irgendwas gebe, was ein Impuls ist, auf den die Bock haben. Und ich glaube, darüber müssen wir auch sprechen, dass Relevanz ja fast immer gerade so benutzt wird als Gegenbegriff zu Kreativität, was natürlich irgendwie auch Quatsch ist. Ne? Kann ja, schließt sich ja überhaupt nicht aus.
Man hat ja früher ganz gerne mal gesagt, so, ah, die Marktforschung ist so ein Mutkiller. Ist das heute immer noch so oder findest du das Quatsch?
Ja, also ich finde es tatsächlich leider wahr. Ich bin auch ganz ungern bin ich tatsächlich irgendwie dann hinter diesem Spiegel. Man stirbt dann natürlich 1000 Tode als Kreativer. Aber es hängt auch davon ab, was abgetestet wird. Ne? Wenn man am Ende testet, ob die Leute gerne Leute mit Schnauzbart sehen wollen oder nicht, dann ist das ja nicht so, dass sich dadurch dann die ganze Kreation verändert. Wenn wir aber Big Ideas testen, die so jetzt noch nicht 1000-mal da waren, ist es sehr, sehr schwer, aus Leuten irgendwas rauszukriegen, was positiv darüber spricht, was noch nicht gesehen ist. Ne? Leute haben natürlich in Gruppen dann die Tendenz irgendwie auch, also vor allem in Fokusgruppen, sich hinter irgendwas zu versammeln, was sehr, sehr stark einheitsbrei ist. Und ich glaube, da müssen wir halt auch mit Kunden zusammen halt gucken, wie sind denn eigentlich jetzt die Testing-Designs so? Was kann denn da überhaupt rauskommen?
Gibt es denn irgendwelche Kampagnen aus der jüngsten Zeit, wo du gedacht hast, wow, das war jetzt richtig mutig und deshalb besonders stark?
Ja, also ich will ja irgendwie diese Kategorie so ein bisschen hinter mir lassen. Deswegen wäre es jetzt blöd, wenn ich sagen würde, boah, das war mutig. Aber auf die Gefahr, dass das jetzt gar nicht überraschend ist, finde ich super, wie man auf Hornbach jedes Jahr wieder irgendwas macht, was mich total überrascht, obwohl ich eigentlich das schon erwarte. Ne? Also die haben eine große Frühjahrskampagne und dann, glaube ich, im Herbst nochmal irgendeine große. Und jedes Mal wieder denke ich mir so, ach, sie haben es schon wieder gemacht. Und dann sind wir eher beim Überraschen und wie kann man denn diese sehr klar positionierte Marke nochmal anders auftreten lassen. Es ist ihnen schon wieder was eingefallen. So, ich glaube, so würde ich gerne mehr darüber reden. Also wie überraschen wir denn unsere Audience? Wie sorgen wir denn dafür, dass die sich gerne damit beschäftigt, was wir produzieren?
Ich würde gerne noch mal so einen Schritt zurück, ne, weil mich beschäftigt das schon sehr. Ne, du hast bewusst gesagt, du willst eigentlich weg von diesem Mutbegriff, weil eigentlich geht es um originelle Ideen, die ein Stück weit unerwartet sind, die was auslösen, wo man überhaupt mal so hängen bleibt in dieser Timeline, die ja jeden Tag 6 Kilometer lang ist, was man da so lang scrollt. Die Frage ist ja, lassen Kunden das weniger zu oder haben Agenturen aufgehört, wie soll ich sagen, die Grenze auszutesten? Also ist es mehr so eine Art Servant Creative, dass man sagt, ja, wir wissen ungefähr, was du willst und wir wollen bloß nicht noch 10 Abstimmungsrunden und möglichst smooth durch die Tür durch und dann müssen wir ja noch die ganze Journey durchdeklinieren und so, wie du eben auch gesagt hast, ne, am Ende welche KPIs, wie ist das? Also ist das Sicherheitsbestreben seitens der Kunden und weniger freiheitsliebend? Oder ist es auch so ein bisschen, liefern die Agenturen, wie soll ich sagen, zu Einheitsbrei, zu einfach?
Vorauseilender Gehorsam nennt man das.
Ja, danke.
Ja.
Genau.
Ja, vorauseilender Gehorsam ist sicherlich sowohl auf Agentur- als auch auf Kundenseite ein Problem. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht auch eher ein deutsches Problem ist, weil man dann natürlich irgendwie wieder bei der fehlenden Fehlerkultur landet. Aber es scheint sich ja tatsächlich auch durch noch ein paar Märkte mehr zu ziehen, wenn die wirtschaftliche Lage nicht ganz so ideal ist und wir alle so ein bisschen nicht eine bessere Entwicklung uns erhoffen würden, als tatsächlich dann in den Büchern steht. Ich glaube, das war jetzt dieses Jahr wahrscheinlich kein Geheimnis, auch in Cannes nicht. Und die Einreichungen gehen zurück, nicht nur, weil man Geld spart, sondern auch, weil vielleicht die Arbeiten nicht in der Masse großartig da sind. Aber auch da ist es natürlich so, dass man die Diskussion vielleicht wieder ein bisschen auf den Kopf stellen muss und sagen muss, mutig ist, dass man das Gleiche nochmal versucht und hofft, dass man auf ein besseres Ergebnis kommt. Oder da gibt es ja dieses berühmte Einstein-Zitat, das ich jetzt irgendwie total verhunzt habe. Aber an sich müsste man sich ja eher überlegen, wie komme ich denn jetzt zu einem anderen Ergebnis? Ich muss was anderes machen. Anstatt, dass ich ein Schema F wiederhole, nochmal so einen Vignettenfilm mache oder nochmal die gleiche Testing-Methode. Das ist, glaube ich, sowas, wo wir als Agenturen vielleicht auch wieder mehr erklären müssen, weniger bequem sein müssen und dann aber auch sowas wie KPIs nochmal in Frage stellen. Ich glaube, wir waren da vielleicht einfach ein bisschen der Diskussion hinterher und haben versucht, ganz sophisticated zu verstehen, was man von uns will und haben es aber nicht in Frage gestellt. Auf die Gefahr hin, dass man wieder so wie so ein sperriger Klassiker wirkt, ne?
Du hast es eben am Rande schon touchiert. Ne? Ist es ein deutsches hausgemachtes Problem oder ist es eher auch, wie soll ich sagen, der wirtschaftlichen Situation gerade geschuldet, dass je schlechter es den Unternehmen geht, desto enger sind die Budgets, desto größer ist der Sicherheitsgurt. Wie hast du das in Cannes erlebt? Also ist es ein deutsches Phänomen?
Ich glaube, es ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Es ist natürlich, glaube ich, letztes Jahr nicht das Jahr der super großen Spendings gewesen. Und das merkt man, also dadurch werden Networks natürlich total übergewichtet. Das merkt man total, dass natürlich sehr, sehr schwer ist für kleinere Agenturen, da irgendwas mitzureißen, weil man wahrscheinlich einfach andere Sorgen hatte. Und selbst wenn einem was Tolles gelungen ist, muss man sich halt überlegen, wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich für Einreichungen in die Breite gehen? Kann man da wahrscheinlich nicht so. Das ist natürlich einfach unfair, war es aber, glaube ich, schon immer. Mhm. Dass dann natürlich diese Nummer-Sicher-Karte gefahren wird. Ich glaube, das ist dann das Zeug, was man in Cannes gar nicht so richtig sieht. Da wird man dann nur darauf aufmerksam, wenn die Leute so die Statistiken rausziehen. Aber da ist, glaube ich, Bärbel auch besser in den Statistiken. Die hat bestimmt alles ausgerechnet. aber ja, du meintest doch auch 30% weniger Einreichungen aus Deutschland, ne? Das ist ja sicherlich ein Massenphänomen dann.
Ja, aus Deutschland, aber international war es ja ein bisschen anders. Aber da sieht man ja auch, dass vielleicht mangels genug mutiger Kampagnen mehr manipuliert werden musste. Das Thema hatten wir ja letzte Woche.
Ja, unbequemes Thema, ja.
eigentlich vor Ort aufgefallen oder?
Also ich hatte ja Gott sei Dank keinen von den Cases in der Jury, die da jetzt am Pranger stehen. Ich glaube, das ist natürlich auch als Jura nochmal total hart, wenn du dann quasi so einer Arbeit auf den Leim gegangen bist. Aber natürlich ist es so, dass man dort erstmal angehalten wird, die Arbeit so zu bewerten, wie sie da ist. Ne? Also wenn wir jetzt anfangen, jedes Resultat, das da auf der Pappe oder im Film ist, anzuzweifeln, dann macht irgendwann der Award keinen Sinn mehr. Was da tatsächlich mit AI gedreht worden ist, also so viel kriminell darf man nicht sagen, aber so viel Kreativität im Manipulieren hätte ich tatsächlich nicht gehabt. Es ist vielleicht auch ein bisschen dumm, aber irgendwie hat es mich dann doch überrascht. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das habe ich auch nicht bei den Shortlists jetzt überprüft, ob da jetzt sozusagen das Material alles aus dem Case-Film safe ist. Ich glaube, dass es aber wahrscheinlich nächstes Jahr da von den Kanzleien irgendeine Art von Sicherungssystem geben wird. Ne? Müssen sie ja fast machen, weil das kann man, glaube ich, dann auch von der Jury nicht verlangen, dass man dann für 300 Cases das sozusagen auf Realismus abprüft. Oder die Verantwortung würde ich dann auch nicht übernehmen wollen, ehrlich gesagt. Ist die Frage damit beantwortet? Nicht so richtig, ne? Nee, uns ist es nicht aufgefallen.
Also man kann es ja so die Creme de la Creme der originellen Ideen, jetzt gehen wir mal weg von mutigen Ideen, sondern originellen Ideen. Und du hast in unserem Vorgespräch gesagt, und das fand ich total interessant, das Statement, das Internet ist kein inspirierender Ort mehr. Und das ist ja schon ein bisschen die Frage, ne, bei dem Thema originelle Ideen, Dinge, die so noch nicht waren, die vielleicht auch eine Kategorie mal sprengen, da muss ich ja irgendwie überhaupt erst auf die Idee kommen. Was meintest du mit dem Statement? Also das, ich meine, gefühlt kann man sich in diesem Rabbit Hole ja jederzeit verlieren und in alle möglichen kleinen Kaninchenlöcher abtauchen. Was meinst du mit, ist kein inspirierender Ort mehr? Also war es das mal und was fehlt dir jetzt auch?
Also ich werde jetzt immer quasi sozusagen als die große Klassikerin quasi ja irgendwie verkauft, aber an sich habe ich auch in der Digitalagentur angefangen. Elephant 7 hieß die damals. Und damals war das Internet irgendwie noch ein wilder Ort. Ne? Man ist dann irgendwie auch so von irgendwelchen Leuten programmierte Websites gestoßen, die nur einen einzigen Zweck hatten oder irgendwelche Grafikdesigner haben da irgendwelche Experimente gemacht und so. Also man ist auf Dinge gestoßen, wenn man jetzt ein paar Blogs verfolgt hatte oder Tumblr damals, auf Dinge, mit denen man noch nicht gerechnet hat, weil die natürlich auch nicht für mich kuratiert waren. Für mich, und ich scheine nicht ganz allein damit zu sein, ist es so, dass durch die ganze Verplattformisierung des Internets wird mir immer mehr vom Gleichen gezeigt. Manchmal muss man ja so direkt dagegen gehen. Man hat sich dann irgendwann mal irgendwie so für Yoga interessiert, mal kurz, weil Mental Health und so. Und dann ist einfach die ganze Timeline nur noch voll von Yoga und Yoga-Hosen und Klangschalen. Und man muss dann aktiv das Ganze wieder rauslöschen, weil man ja auch vielleicht noch ein anderes Interesse hat. So, also es ist schon, alles ist einfach eine riesengroße Verkaufsplattform und es wird alles darauf hin optimiert, dass ich Dinge kaufe. Und wenn ich aber irgendein Interesse habe, das nicht in meinen Algorithmus passt, dann wird das nie jemand rausfinden. Deswegen bin ich tatsächlich nicht mehr für Inspirationssuche online. Also ich versuche tatsächlich rauszugehen, das jetzt seit 2-3 Jahren. Also irgendwann in Corona ist das, glaube ich, umgeschlagen. Wahrscheinlich auch jetzt natürlich nicht nur Folge von der Entwicklung vom Internet, sondern auch irgendwie so ein gesellschaftlicher Trend, dass man wieder physische Dinge will und wieder rausgeht. Aber überraschende Dinge passieren mir tatsächlich dann, wenn ich bewusst sozusagen den Zufall wieder versuche einzuschalten. Weil der passiert im Internet nicht mehr. Der Zufall ist da weg.
Jetzt bin ich ja neugierig, für einen Kreativen ist Inspiration ja total wichtig. Du hast es jetzt sehr vage gehalten. Ich gehe gerne raus. Also was inspiriert dich denn? Wo findest du Inspiration?
Also ich gehe tatsächlich gerne ins Museum. Das muss aber natürlich auch jeder für sich selber finden. Also wie man dann aus irgendwie Konzeptkunst wieder ein Werbespot macht, das ist jetzt nicht ganz linear so. Was aber tatsächlich total wichtig ist, ist Leute beobachten. Ne? Weil es ja wirklich um Human Insights geht meistens, also was machen Menschen, was ist denn vielleicht anders als letztes Jahr noch, wie reden die denn miteinander? Also das deutsche Starren hat mir da schon ein paar Mal geholfen, dass irgendwie, über das sich das ganze Internet immer lustig macht. So.
Das ist übrigens auch was ich immer wieder identifiziere. Ne? Es gibt bei der Zusammenarbeit mit Kunden einen großen Wunsch danach, alle zielgruppenbasierten Erkenntnisse datenbasiert, skalierbar, möglichst automatisiert herzuleiten, um sie dann jeweils für Märkte und für alles Mögliche auszuleiten. Ich habe nur das Gefühl, wenn man sich wirklich starke Kampagnen anguckt, ne? Nehmen wir jetzt mal die Aldi-Kampagnen, egal ob Nord oder Süd. Ich weiß nicht, wie viele datenbasierte Insights da drin stecken. Ich würde vermuten, keiner. Also manchmal ist es, wie du sagst, Lou, es ist einfach gut beobachtet. Das ist was völlig Irrsinniges beobachtet, was man in den neuen Sinnzusammenhang steckt. Irgendwas, wo jeder sagt so, ja klar, also stimmt, ertappt. So. Und das sind ja keine Sachen, die du bei Best for Planning in irgendeinem Panel beantwortest oder so. Da sagst du halt, wie regelmäßig kaufe ich Schmuck, aus welchem Grund. Aber es gibt halt nicht diesen kleinen Nugget, der so oft den Unterschied dann auch für die Kreationen macht. Und ich finde schon, dass dieser Wunsch nach Überprüfbarkeit, nach ein Stück weit auch immer wieder dieser Datengrundlage uns auch ein bisschen in diese Sackgasse geführt hat, kreativ, weil wir nicht mehr Intuition zulassen und das Gefühl, ja, ich habe einen Menschen beobachtet, aber trifft das wohl auf alle 2 Millionen zu, die ich damit jetzt ansprechen will?
Ja, ja, und man vertraut der Kreation auch nicht mehr. Ne? Das muss dann irgendwie, wenn man auch in der Agentur das Gefühl, man hat so eine Beobachtung, dann muss dann irgendwie ein Heer von Plannern nochmal irgendwie über Statista, genau, und alle Tools irgendwie schauen, ob es da irgendwas zu gibt. Aber ich, also Aldi ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel. Zum Beispiel diese, ich glaube, Muttertag vor einem Jahr war das, ne? Mhm. Diese Kampagne mit Love Hurts, wo quasi die Eltern immer sozusagen diese Reste, schlotzigen Reste aufessen. Ja. Mhm. Das ist natürlich auch, ich glaube nicht, dass es dazu irgendwie einen Statista-Link gibt oder irgendwie was aus der Best for Planning, aber jeder, der Kinder hat oder hatte oder wahrscheinlich auch irgendwie Patentante oder Onkel ist, weiß, ja, das ist so. Ich habe das angelutschte Gummibärchen gegessen und das war's jetzt für heute Nachmittag. So. Ja. Und auch, dass man irgendwie Dinge noch vom Boden und irgendwie überall her. Das fand ich wahnsinnig berührend. Ich mochte die sehr, sehr gerne. Liebe Grüße an Anna, falls sie zuhört. Also wenn es jetzt, passt jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie zu Mut, aber wenn du mich fragst, was gab's denn irgendwie in letzter Zeit in Deutschland für großartige Sachen, den Film habe ich sehr, sehr geliebt einfach, weil der mich total abgeholt hat. Und das eine Beobachtung war, die ich so nicht bewusst gemacht habe. Also ich hätte es nie irgendwo aufgeschrieben gehabt. Da muss man mal einen Film draus machen. Das hat mich total abgeholt, einfach als Mama und Konsumentin. So. Das fand ich toll. Mhm. Und ich glaube, sowas kann viel öfter passieren, wenn wir wieder bewusst auch Dinge in unserem Leben beobachten, Dinge aus uns selbst rausholen und nicht die ganze Zeit nur aus Datendecks.
Mhm. Wie oft versuchst du denn so deine eigene Bubble auch zu verlassen, um andere Impulse zu bekommen?
Ich glaube, ich versuche das ganz viel. Es ist irgendwie nicht so einfach, wie man denkt. Mhm. das ist wahrscheinlich eins der größten Probleme, dass man gar nicht so ganz genau weiß, wie man rauskommt, ne? Also meine Familie ist eigentlich in einer anderen Bubble auf dem Land. Das hilft ganz gut für so Reality-Checks, da mal vorbeizuschauen. Die sind auch vielleicht politisch ein bisschen mainstreamiger als ich jetzt und so. Also ich glaube, es hilft tatsächlich, Kontakte zu Menschen zu pflegen, die nicht die ganze Zeit eh um einen rumscharwenzeln in der Werbung oder Beratung oder wo auch immer man ist. Und die auch bewusst mal wieder anzurufen und zu merken, dass das ja gar nicht so scary ist außerhalb der eigenen Bubble. Mhm. Fußballvereine von Kindern sind auch gut.
Oh ja. Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Aber dann doch wieder scarier, ne?
Ja, ist doch ein bisschen scary, aber das sind andere Bubbles, auf jeden Fall.
Ja, also so Orte, wo sich dann alle treffen, ne?
Ja, ja.
Die gibt's nicht mehr so viel. Die
muss man aber suchen. Auch Spaß machen, wenn man sich darauf einlässt.
Stimmt. Ja, ich glaube, das ist das, was man tatsächlich wieder lernen muss, sich darauf einlassen. Und dass Leute manchmal tatsächlich krass anders sind und dass das irgendwie echt richtig cool sein kann.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen die gesellschaftliche Entwicklung, ne? Vielleicht auch durch diese Echo-Bubbles, in denen man sich befindet, ne? Diese Selbstbestätigung auf den jeweiligen Plattformen. Du suchst eigentlich gar nicht mehr nach einer anderen Meinung und bist auch nicht am Dialog interessiert, sondern denkst irgendwie so, wie, du siehst das anders, oh, das ist mir zu anstrengend und so. Weil man nicht mehr damit konfrontiert wird, umso wichtiger, das irgendwie auch zumindest offline dann wieder zu suchen. Das führt mich auch so ein bisschen zu dem Punkt, ich bin ja selber erst seit 10 Jahren in dieser Werbebubble und mir wurde immer gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, die Leute hatten früher mehr Ecken und Kanten. Die haben sich und ihre ganze Persönlichkeit eingebracht. Also man wusste irgendwie, was haben die für ein Side-Hustle, wofür stehen die, wofür brennen die, was sind Hobbys und das ganze Thema hatte deutlich mehr Raum in der Agentur, um dann auch diese jeweiligen Perspektiven und Facetten mit in die Kreation einfließen zu lassen oder die Ideenfindung. Wie siehst du das? Sind Side-Hustle noch gefeiert? Werden die abgefragt? Ist das sinnvoller Teil vom Recruiting? Haben wir das ein bisschen aus den Augen verloren und gucken zu streamlined auf Profile?
Side-Hustles, nee, da gründet man dann gleich eine neue Agentur für.
Genau, die können wir Side-Hustle nennen.
Nee, ja, tatsächlich. Als ich angefangen habe, da hat auch irgendwie jeder noch irgendwo aufgelegt oder irgendwo gesprayt oder also so diese ganzen Sachen, die jetzt Culture-Marketing sind, hat man da nebenbei gemacht wahrscheinlich. Ich glaube, dass die Leute das immer noch machen, dass aber natürlich der Trend ist, dass man das sehr trennt. Ne? Also hier mindful um 17:50 runterfahren ist natürlich gesellschaftlich gerade so. Ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass man selber mehr davon hat, wenn man es wieder mehr verbindet. Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit Nachtschichten machen muss, aber dass man natürlich auch mehr sinnstiftende Erfahrung oder Selbstwirksamkeit aus einem Job rauskriegt, wenn man ein bisschen was mitbringt, ein bisschen die Tür offen lässt zum Herzen.
Vielleicht haben wir auch verlernt, einfach mal danach zu fragen. Also Lu, hast du denn einen Side-Hustle?
Nee, ich bin seit 20 Jahren auf der Suche nach einem Hobby. Ich bin nicht sehr gut. Entspannung ist auch keine Kernkompetenz von mir. Ich lese gerne. Ich gehe gerne in Museen. Ja,
lesen ist auch mein Side-Hustle.
Das reicht dann auch,
dass
oder?
Dass du das sagst, Lu, ne? Weil mir geht es aus, wenn die Leute von ihren Hobbys erzählen. Wir haben ja auch einen ganz tollen Kollegen, der sprayt und irgendwie einer ist noch irgendwie Theater und Bühnenkunst und was weiß ich nicht alles. Und dann denkst du manchmal, ja, und ich sammle Oblaten. Also irgendwie, weißt du, so vom Spannungsgrad her ist es dann immer überschaubar.
Das ist meine Lieblingsding.
Den tue ich natürlich nicht, aber es fühlt sich dann manchmal so ein bisschen lame an, wenn man, wie Lu gerade auch, ne? Man liest gerne, man geht gerne ins Theater oder ins Museum.
Ja, ich bin total lame. Ich bin ja auch nur Management, so. Das ist schon okay. Nee, wahrscheinlich muss man tatsächlich wieder nachfragen und auch fragen, ob Leute Bock haben, das einzubringen, ja.
Apropos, dazu passt eigentlich auch ganz gut die Frage, wie du denn so als, du hast gesagt, du bist ja nur Management, wie sorgst du denn als CCO dafür Raum für echte Originalität und Mut zum Andersdenken und vielleicht auch Side-Hustles zu schaffen?
Ja, das ist natürlich die schwierigste Frage, ne? Kreativkultur etablieren ist eigentlich, glaube ich, der wichtigste Teil von meinem Job und beginnt damit, dass man selber seinen Kalender irgendwie freiräumt dafür und dass man anderen Leuten hilft, den Kalender freizuräumen. Weil wenn man das nicht macht, dann ist natürlich wirklich die Tendenz, dass alle back-to-back-to-back in Teams-Meetings hängen und am Ende keiner mehr so genau weiß, wann das jetzt alles gemacht werden soll, was da besprochen worden ist. Ich glaube, das ist erstmal total wichtig und jüngeren Leuten, die das nicht so erlebt haben, wie wir so früher gearbeitet haben, oh Gott, jetzt wird es ganz früher, ne? Aber ja, also natürlich war ich nie an meinem Arbeitsplatz. Und ich erwarte das auch nicht von jungen Leuten, dass sie die ganze Zeit auf ihren Rechner starren, sondern man kann ja auch rausgehen. Also diese ganze Diskussion um Back to Office und Home Office ist irgendwie total irrsinnig, wenn ich mich erinnere, wie ich früher gearbeitet habe. Ich war, bevor ich CD wurde, hatte ich auch kein eigenes Büro, dann war es halt zu laut. Das heißt, als Texter kannst du da nicht arbeiten, gehst halt raus. Ich war auf dem Spielplatz und im Café Panta und also überall waren wir, aber wir waren fast nie am Arbeitsplatz. 8 Stunden lang. Den Luxus gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr so. Aber dass man sich sozusagen die Zeit, die man sich fürs Konzepten geblockt hat, nicht in einem Großraumbüro vorm Rechner verbringt, das muss man, glaube ich, echt wieder etablieren. Mhm. Und viel davon ist natürlich auch, dass man es Leuten aktiv erlaubt, dass man sie wegschickt, dass man ihnen sagt, da hinten gibt es ein gutes Café, willst du doch mal dahin und so weiter. Also dass man wirklich Dinge ganz oft sagt. Mein alter Chef hat immer gesagt, du musst das 7-mal sagen. Dann fängt es an zu wirken. Und das ist halt so ein bisschen wie bei Kindern. Wir alle sind eigentlich nur Kinder, denen man Dinge 7-mal sagen muss.
Dieses Thema Termine back-to-back, du hast es eben angesprochen, ne? Nachher sitzen alle Kreativen und Strateginnen und Berater den ganzen Tag in irgendwelchen Calls, um zu besprechen, was wer macht, um sich dann abends um 18 Uhr zu fragen, wann man denn damit dann eigentlich loslegt, das jetzt zu machen. Und mich beschäftigt das wirklich, weil also das ist ja offenkundig ein Fehler im System. Das ist alles andere als cool. Ich frage mich aber auch, woran liegt das? Weil es ist ja so ein Automatismus, der natürlich durch die Begeisterung der Möglichkeiten, Tool, Remote, dieses Gefühl, sich doch irgendwie nahe zu sein, obwohl man sich nicht sieht, zunächst mal entstanden. Jetzt könnte ja jeder sagen, ja gut, Gott sei Dank, jetzt müssen wir das nicht mehr die ganze Zeit machen, diese Krise ist vorbei. Dann war mein Eindruck, es hängt möglicherweise daran, dass die Aufgaben immer komplexer werden, dass du nicht mehr sagst, geh doch mal als Texterin raus in ein Café, denk dir ein paar gute Sachen aus und bring die wieder mit, sondern dieses, es braucht ein Journey-Mapping, dann braucht es Zielgruppencluster, dann braucht es dies, dann braucht es das, dann braucht es einen guten Rollout der Idee. Also man hat so das Gefühl, für jedes Thema gibt es einen Experten, eine Expertin und alle müssen mit am Tisch sein, damit alle von Anfang an hören, was gesprochen wird. Und dadurch ist natürlich klar, wenn ich Expertin bin in irgendwas und ich werde auf 6 Projekten mit meiner Expertise gebraucht, dann hänge ich in 6 Status-Meetings fest.
Ja, ja. Also da muss ich jetzt, glaube ich, mal so ein paar so unangenehme Battle Cries aus der Kreation. Ne? Also man braucht halt schon auch ein bisschen Vertrauen und die Zeit, die man hat, die muss man zum Arbeiten nutzen. Da kann man nicht noch 7 andere Gewerke updaten und im Loop halten und Specs circlen und so. Das ist was, das muss ich hart verteidigen. Das müssen die ECDs und Directors hart verteidigen, damit die Leute tatsächlich auch mal Zeit zum Arbeiten haben und dass denen auch vertraut wird. Das ist sicherlich verloren gegangen. Nicht nur jetzt bei uns, sondern ich glaube generell über diese ganze Corona-Zeit, in der wir halt, glaube ich, sehr, sehr viel uns quasi im Loop Dinge zugespielt haben.
Meinst wir du, brauchen das von denen also mehr Freiheit von den kreativen Vorgesetzten oder mehr Freiheit beispielsweise aus dem Beratungsgewerk, dass man sagt, pass auf, kommt, haben wir verstanden, aber wir brauchen jetzt einfach mal kurz Zeit und wir müssen uns nicht 2-stündlich updaten, wo wir stehen?
Ja, also generell Beratung und Strategie, würde ich sagen, sind wahrscheinlich in einer Situation, wo man der Kreation eben durch diese Komplexität, die du gerade geschildert hast, um die man ja jetzt weiß, nicht mehr zutraut, dass sie es lösen. Aber es ist ja, in erster Linie geht es ja, zumindest bei uns, da haben wir das Glück, oft einfach um eine kanalneutrale große Idee, eine Big Idea. Dafür muss ich gar nichts über Komplexität wissen. Dafür muss ich einfach Zeit haben und muss die Nuss knacken dürfen. Und das versuche ich zu verteidigen, diese Zeit. Und danach machen wir dann den Waschzettel und gucken, dass es in den richtigen Kanälen die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Message trifft. Das ist aber dann erst einen Schritt später. Und da ist quasi dann ja auch kein, also das ist ja dann abarbeiten und richtig machen. Aber den interessanten Fehler suchen, die Anomalie, das muss man vorher machen und dafür braucht man Zeit und Freiheit. Ganz oldschool.
Wie oft gelingt euch das denn, die harten Nüsse zu knacken? Wie zufrieden bist du mit der kreativen Performance von Saatchi und Saatchi?
Ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Ich finde, es gelingt immer öfter. So. Ganz diplomatisch. Nein, aber natürlich ist es so, dass generell die Publicis und jetzt seit anderthalb Jahren da bin, auch irgendwie die Saatchi im Speziellen, natürlich jetzt vor 5 Jahren kein Mensch so richtig für kreativ auf dem Zettelhalter. Ne? Also das ist natürlich ein riesen Change-Prozess, der damit begonnen hat, dass Dennis und Peach irgendwie kamen und dass man gesagt hat, wir wollen jetzt auch hier stattfinden. Das geht nicht über Nacht, sondern da muss man kontinuierlich dran arbeiten, da muss man Leute mit auf eine Reise nehmen, die sie vielleicht irgendwie nicht für sich eingeplant hatten und so. Das ist aber natürlich auch toll, wenn da schlummernde Begeisterung und Leidenschaften geweckt werden. Ne? Also da gibt es coole Überraschungen. Aber das passiert nicht von heute auf morgen.
Saatchi & Saatchi hatte ja lange den Leitsatz Nothing is impossible. Jetzt ist es Leave a Mark. Wie lebst du denn dieses Versprechen intern?
Also wir haben Nothing is impossible nicht verloren. Das ist ja quasi ein legendärer Satz, den man auch für Toyota damals erfunden hat. Es ist tatsächlich so, dass der bisschen von Kunden missbraucht worden ist manchmal. Na, mit hier bitte Reworks bis morgen 7.30 Uhr.
Weil
Nothing is impossible, Zinker-Smiley, so. Deswegen spielen wir den nicht mehr nach außen, aber es ist quasi unser How. Und what is Leave a Mark? Ne? Alle Arbeiten, die wir machen, sollen nicht im White Noise verschwinden. wir müssen Kommunikation machen, die durch den Klatter durchsticht. Sonst macht es keinen Sinn. Und das gelingt einem natürlich nicht immer, aber der Anspruch ist, dass es uns bald immer gelingt. Und wie? Indem man halt quasi erstmal morgens aufsteht und tatsächlich auch irgendwie was schaffen will. Ne? Man möchte einen Mark auf der Welt hinterlassen, man will da nicht 8 Stunden rumsitzen, aber auch, indem man erstmal rangeht mit, wahrscheinlich wird's klappen. Nothing is impossible. Mhm. Aber muss man natürlich auch immer aufpassen, dass das nicht in so eine toxische 48-Stunden-Schicht-Mentalität kippt.
Sag mal, wir haben ja vorhin über den Sicherheitsgurt bei Marketingentscheidern gesprochen. Wie gehst du tatsächlich bei Saatchi & Saatchi um mit Projekten? Also sagt ihr, egal ob jetzt Pitch oder Bestandskunden, Konzept für eine Kampagne, okay, wir machen ein Safe-Konzept, das können die auf jeden Fall durchwinken, weil wir sind ja alle, wie soll ich sagen, auch ein Stück weit unter Effizienzdruck, dass wir nicht noch 8 Schleifen drehen. Also macht ihr einen Safe und eine Wildcard. Sagst du, jedes Konzept von uns müsste eigentlich den Anspruch einer Wildcard haben? Also was für eine Strategie hast du? Gehst du nur mit einem Konzept rein? Gehst du mit so vielen rein, die du gut findest?
Das hängt total von der Beziehung ab, die man mit dem Kunden hat. Es gibt Kunden, die kennt man sehr gut, mit denen versteht man sich gut, die wollen gechallenged werden. Da weiß man, dass man keinen Safety Konzept braucht, das irgendwie jetzt, und bei anderen Sachen geht man halt auch mit Gürtel und Hosenträger wie alle anderen, ne? Also das ist, glaube ich, das ist vielleicht die große Schwierigkeit, das jedes Mal wieder neu einzuschätzen und dann aber auch nicht hinter seinen Möglichkeiten zurückzubleiben. Also dass man tatsächlich immer versucht, einen Schritt weiter zu gehen, als alle gedacht haben, dass man geht, aber man ist natürlich auch sehr schnell raus, wenn man dann nicht mehr quasi den Korridor trifft. Das ist wahrscheinlich eine der größten Schwierigkeiten, vor allem jetzt im Business-Bereich. Ne?
Ich fand auch super, als du vorhin gesagt hast, eigentlich müsste man immer hellhörig werden, sobald das Wort Mut fällt. Ne? Also die Inflation des Begriffs ist ja nicht nur in unserer Bubble und im Austausch unter AgenturkollegInnen gegeben, sondern tatsächlich, wenn man sich spaßenshalber mal die Briefings der letzten, ich würde mal sagen, also nicht mal dieses Jahr, aber so die letzten 2 davor anschaut, dann ist immer irgendwie be bold und so weiter. Ne? Schwingt in jedem Briefing mit. Und ich habe festgestellt, ganz häufig hat man diesen Punkt des Hinterfragens übersprungen, weil man dachte, oh ja, cool, okay, wir brechen aus, es darf originell sein, es darf untypisch für eine gewisse Kategorieerwartung sein und so weiter und so fort. Und ich glaube, Stichwort, also die wesentliche Rolle der Beratung ist ja, Dinge zu klären. Und ich habe gemerkt, eigentlich müssten wir viel dezidierter über diese Mutvorstellungen sprechen. Also was heißt denn genau für euch Mut? Was erwartet ihr? Welche Kampagnen fandet ihr denn besonders mutig in letzter Zeit? Also dass man einfach mal ein Gespür kriegt, weil meine Erkenntnis ist, jeder meint was vollkommen unterschiedliches damit. Und der Punkt wird einfach oft übersprungen. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging, wie oft ihr schon die Erfahrung hattet. Ach, so anders mutig, alles klar.
Ja, wenn es der Prozess zulässt, fragen wir schon immer nochmal nach, könnt ihr uns ein Beispiel schicken, was ihr mutig fandet? Wenn man dann ja auch abstecken kann, wo, in welchem Bereich will man denn rausstechen? Oder kommt dann irgendwas, wo man sich denkt, weiß ich jetzt nicht genau, warum das mutig ist? So, auch das ist ja okay, ne? Aber es hat so ein bisschen das Wort disruptiv abgelöst, ne? Weil was du gerade meintest, in den letzten 2 Jahren steht immer ein Be bold und lass uns was Mutiges machen und wir brauchen mutigere. Davor stand immer disruptiv, bis man dann rausgefunden hat, hey, Disruption gibt es eigentlich ganz selten. Brauchen ein neues Wort. Und das ist jetzt mutig gerade. Aber ich mag es auch nicht, weil es kommt so emotional daher.
Was ich eigentlich schade finde, ist, mein Verständnis ist die Lemon Group in UK, die analysiert ja sehr genau, was ist der Impact von Kampagnen mit Blick auf die kreative Originalität. Also welchen Wertbeitrag hat Kreativität beim Impact? Und das finde ich eigentlich eine großartige Perspektive. Und mich beschäftigt total, dass es das für den deutschen Markt nicht gibt, weil ich glaube, uns fehlt einfach der Beweis, genau wie du vorhin gesagt hast. Ne? Gerade in Zeiten wie diesen müsste man ja ausbrechen, müsste man unerwartete Dinge machen, dürfte man nicht den 10. Vignettenfilm nochmal durchnudeln. Und ich finde es tatsächlich schade, dass uns da häufig der Beleg fehlt, es zu argumentieren. Natürlich kann man auf 1001 Theorie und Studien zurückgreifen und so weiter, aber anhand von konkreten Kampagnenbeispielen auch des Kunden zu belegen, dass das einen Unterschied macht, das fände ich total hilfreich in der Argumentation.
Ja, wobei es jetzt, glaube ich, in den letzten 12 Monaten schon ein paar Studien gab, die dann auch irgendwie quasi bei Kunden und mit Kunden und von Kunden geteilt worden sind. Kantar hat doch jetzt vor kurzem auch was veröffentlicht. Ich glaube, wir waren halt jetzt lange auch in so einer technischen Transformation. Wie spielen wir aus? Was genau ist das Targeting? Können wir da irgendwelche Assets nochmal optimieren auf den Schaltplatz? Da ist aber jetzt, glaube ich, bei allen Kunden, die so mehr Mediageld zur Verfügung haben, sage ich mal, glaube ich, jetzt Waffengleichheit. Mhm. Also wir erreichen dann schon auch irgendwie sehr spitz Leute, zumindest steht das dann in der Auswertung, und da können wir sehr, sehr stark getargetet auch sehr spitze Assets dann da irgendwie ausspielen. Wenn wir das alle können, dann entscheidet ja dann doch wieder die Idee, interessiert mich das, ob ich hinschaue oder nicht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt so ein Turning Point, und das müssen wir natürlich auch unseren Kunden erzählen.
Das ist immer diese Hoffnung, die ja auch mit AI einhergeht, ne? Wenn Waffengleichheit herrscht, dann ist es die Kreativität, die den Unterschied macht. Aber ist das nicht auch was, was immer schon so war, dass immer alle versucht haben, eine Waffengleichheit herzustellen und Kreativität dann eben immer schon den Unterschied gemacht hat? Oder ist diese Zeit durch die technologische Transformation und KI doch nochmal eine besondere Zeit? Was würdest du denken?
Also ich glaube, dass es doch eine besondere Zeit ist, weil KI unser Businessmodell natürlich in Frage stellt. Also wo ist jetzt die Wertschöpfung? Wofür werden wir bezahlt? Wofür wollen wir uns bezahlen lassen? Ist es Junior AD Viertelstunde Störer hin und her schubsen? So rechnen wir momentan gerade ab. Das wird es wahrscheinlich nicht auf Dauer bleiben. Aber wenn wir sehen, wie kreative oder nicht kreative KI-Tools nutzen, dann macht es einen riesen Unterschied, ob jemand mit einem Kreativverständnis sich davor setzt, auch mit einem handwerklichen Verständnis. Ne? Leute, die Fotografen kriegen halt einfach bessere Bilder aus Midjourney. Das ist einfach so. Menschen mit einer weirden Art Frage zu stellen, was Texter oft sind, kriegen bessere Ergebnisse aus ChatGPT, aber eben auch aus Midjourney raus. Man muss da eben auch schreiben können. Das heißt, die Frage ist nur, wie verändert sich unser Kreativjob dadurch? Und wollen wir Verantwortung dafür übernehmen, zu shapen, wie wir diese Tools benutzen, oder lassen wir das alles passieren? Das wäre sozusagen mein Wunsch, dass wir uns überlegen, was wollen wir denn selber machen und was wollen wir die KI machen lassen? Darüber muss sich die Branche und wahrscheinlich auch die ganze Gesellschaft irgendwie Gedanken machen und sich nicht dem Ganzen so ergeben. Was natürlich mit der Asset-Produktion gerade passiert, das ist natürlich ganz furchtbar. Also da glaube ich, dafür gilt das nicht. Ne? Aber auch hier ist es so, dass wir Kunden auch mal ehrlich erzählen müssen, dass wenn man Kontrolle über die Assets haben will, dass dann KI nicht die richtige Lösung ist.
Was meintest du mit die Asset-Produktion ganz furchtbar? Also
naja, es ist ja tatsächlich so, dass wir ganz viel gedreht haben, dass wir ganz viel geshootet haben und dass da natürlich sehr, sehr viele Jobs einfach gerade wegbrechen und das für viele Produktionen sehr, sehr schwer ist gerade. Ich glaube, das kann man nicht wegreden.
Mhm. Ach so, ja, nee, da bin ich total bei dir. Ich dachte eher, wenn es du hast sozusagen das Main Creative Asset produziert und dann geht es um die Asset-Adaption und Automatisierung, weil, wie du gerade gesagt hast, Logo von links nach rechts schubsen, Headlines austauschen in 10 Sprachversionen. Also das ist, glaube ich, so ein Teil, über den man sich nicht so massiv beklagt, ne? Weil das ist, glaube ich, legitim. Außer natürlich für die Leute, die das im Schwerpunkt jetzt bisher gemacht haben. Es
sind schon auch Jobs, die da dran hingen.
Absolut.
Aber ich hatte jetzt quasi von dem Selbstverständnis als Kreative immer irgendwie mich eher beim Konzept gesehen, und da, glaube ich, braucht es noch eine Weile. Mhm.
Merkst du eigentlich, weil das passt ja ganz schön zu dieser Frage, was ist eigentlich das Geschäftsmodell von Kreativagenturen und wohin verschiebt sich die Wertschöpfung? Dass sich die Wertschöpfung, jetzt kann man sagen, AI nimmt uns ja den Umsetzungspart weg, hinten raus zumindest, ne, in der Asset-Anpassung. Könnte es auch sein, dass wir ein Stück weit uns auch die Wertschöpfung erschließen, das, was Produktionen jetzt nicht mehr machen können, Agenturen ja, wenn sie entsprechende AI-Kenntnisse und Tools haben, sofern die Tools das einlösen, was sie versprechen in vielen aufregenden Demos, können sie ja in Teilen künftig selber machen.
Also je nachdem wo. Ich glaube, was natürlich auch viele Leute, glaube ich, vor mir schon gesagt haben, ist, KMUs, kleinere Unternehmen, die sich Agenturen nicht leisten können, die vielleicht auch nicht das unverwechselbarste Asset der Welt brauchen. Für die ist natürlich eine komplett neue Welt aufgegangen. Ne? Die hatten früher keine Möglichkeit, preisgünstiger an Assets zu kommen. Mhm. Ich glaube, da ändert sich schon sehr viel. Für große Unternehmen, die eine gewisse Sicherheit brauchen, rechtlich, vom Inhalt her und so weiter, da braucht es wahrscheinlich schon viel Beratung, es sei denn, man stellt sich selber eine riesige branded generative AI hin, was natürlich ein enormer Invest ist. Ich glaube, das Problem ist eben, dass es diese One-Fits-All-Lösung nicht gibt. Das sind halt tatsächlich tausende verschiedene Tools, die da für die ganzen Filme, die jetzt gerade auch auf LinkedIn irgendwie geteilt werden, und die einen finden es voll toll und sagen der Werbung den Untergang an und die anderen finden es fürchterlich und so weiter. Da sitzen ja dann immer Menschen davor, die verschiedene Tools mit ihrer Kreativität bedienen und auch Entscheidungen treffen. Also sowohl als Kreative arbeiten als auch als Creative Directors. Ohne die hätte es auch keinen Stepstone-Spot gegeben. Den kann man jetzt finden, wie man will, aber das hat nicht einfach eine Maschine gemacht, weil irgendein Marketer auf den roten Knopf gedrückt hat. Da sind Entscheidungen getroffen worden. Da ist ein kreativer Prozess gewesen. Man hätte das vielleicht auch in was anderes stecken können, diese Zeit. Aber dass es Menschen nicht mehr braucht, stimmt einfach aktuell nicht. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir dann selber entscheiden, wie wir das nutzen wollen. Sorry, Bärbel.
Nee, alles gut. Mein Gedanke war da nur nochmal um die Brücke zu ganz am Anfang und nochmal den Mutthema zu schlagen. Glaubst du denn, dass AI irgendwann auch wirklich mutige, und jetzt muss ich das Wort doch nochmal benutzen, was wir eigentlich nicht mehr benutzen, disruptive Kampagnen hervorbringen kann? Oder sind wir dann wieder bei dem, was du eben sagtest, nee, nicht ohne Menschen?
Also per Zufall, als Halluzination vielleicht, ja. Aber an sich, also LLMs machen ja die nächstwahrscheinliche Lösung. Die versuchen ja einfach mit statistischen Grundlagen nachzuahmen, was Menschen wohl tun würden, wenn sie diese Frage gestellt bekommen. Das heißt, es muss irgendwie durchschnittlich sein. Es muss wahrscheinlich sein. Deswegen glaube ich erstmal nicht. Es sei denn, man macht andere künstliche Intelligenz, und da gibt es ja auch noch ein paar andere Modelle, da weiß ich dann nicht, was dann passiert. Und vielleicht ist in 3 Wochen alles, was ich sage, totaler Bullshit. Ne?
Ach, da müssen wir gucken, dass wir schnell mit der Folge rauskommen.
Dann machen wir einen Spin-off. Ja.
Das machen wir. Sagen aber aktuell nein. Nochmal so zum Abschluss, vielleicht nochmal ein persönlicher Blick auf das Thema, weil das ja auch mal spannend ist, finde ich, für junge Kreative, so den Weg von einer Texterin zur CCO. Gibt es so rückblickend bei dir Momente in deiner Karriere, wo du sagst, so, ah, da hätte ich irgendwie mutiger sein können, sein müssen?
Ja klar, also tausend.
Nicht immer kampagnenweise gesprochen oder konzeptionell oder so, sondern irgendwie so, wo du sagst, so ja, es ist ein Learning irgendwie, das würde ich heute anders machen.
Ja, also jetzt so ein Mädchenproblem ja auch, ne? Dass man
Imposter sind wir wieder, ne?
Nee, sind nicht Imposter, sondern gefallen wollen. Ne? Wird uns schon anerzogen und so weiter. Das heißt, edgy sein und mutig sein und so weiter ist vielleicht eine größere Überwindung für die meisten Frauen, als es für Typen ist. Und ich wünschte mir schon, ich hätte mich da früher freigespielt. Mhm. Aber ist halt so, wie es ist, und es ist ja auch trotzdem gut gegangen. Deswegen, also man muss sich ja auch nicht die ganze Zeit selber jetzt mit irgendwelchen, also überhaupt, ich glaube, bereuen ist ein doofes Konzept. So.
Ja. Die Opferrolle ist auch doof. Ne?
Ja. Ich würde die Frage einmal ganz gerne noch ganz kurz umdrehen, bevor wir wirklich zum Schluss kommen. Und zwar, was war denn die mutigste Karriereentscheidung, die du je getroffen hast?
Die mutigste Karriereentscheidung. Ich bin ja nicht so ein mutiger Mensch, ne? Aber, aber halt auch nicht so konform. Deswegen ergibt sich das ganz gut. Weiß ich jetzt nicht. Es ist tatsächlich eine Kategorie, die mir ganz schwer fällt. Mutigste Karriereentscheidung. Können wir das jetzt so aussuppen lassen, diesen
Podcast? Vielleicht ist das
ohne
ja
Antwort,
einfach,
weil ich
du bist auf einem Klangteppich
antiklimaktisch.
Bist du gelaufen bis heute sozusagen. So lassen wir das einfach stehen, würde ich sagen.
Ich glaube, ich bin kein mutiger Mensch. Ich bin aber auch nicht so gern angepasst. Und das sind aber unterschiedliche Kategorien in meinem Kopf.
Mhm. So, okay. Deswegen. Das finde ich eigentlich ein tolles tolles Ende für diese Folge, muss ich sagen, weil da hat man fast nichts hinzuzufügen, oder? Es ist eine Folge über Mut, die damit endet, dass Lou sagt, sie ist kein mutiger Mensch, aber wir währenddessen eigentlich viel besprochen haben, indem es ja um Originalität, um Herausstechen, um Impact geht. Lou, wir beide, wir danken dir ganz herzlich. Es war ein toller Austausch. Hat riesig viel Spaß gemacht. Und an alle da draußen, die zugehört haben, wenn ihr Fragen habt, schickt sie jederzeit. Wenn ihr Ideen habt, wer hier das nächste Mal bei uns liebevoll gemeint auf dem heißen Stuhl sitzen soll und künftigen Ausblick zu What's Next Creatives geben soll, immer her damit. Wir freuen uns total und vor allem darauf, dass ihr bald wieder reinhört. Bis dann.